Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Gerade einmal 5% der Bevölkerung ist in Deutschland laut Robert-Koch-Institut vollständig geimpft. Da es in vielen anderen europäischen Ländern nicht wirklich besser, teilweise schlechter läuft, hat die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Impfkampagne in Europa nun als, Zitat, inakzeptabel langsam bezeichnet. Vor dem Impfstart in deutschen Hausarztpraxen nach Ostern blicken wir gleich auf die aktuelle Situation hierzulande. Wir hören außerdem aus dem erneuten Lockdown-Land Frankreich und vom Krankenhauskollaps und Impfchaos in Polen. Die Grünen in Baden-Württemberg haben heute für ein wenig Aufregung gesorgt. Nach hartem internen Ringen stehen sie nun offenbar doch vor der Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition. Ganz nach dem Wunsch Winfried Kretschmanns. Zunächst hatte es in der Partei dagegen harten Widerstand gegeben. Die Details gleich im Bericht unserer Landeskorrespondentin. Zum gleichen Thema auch gleich mein Interview mit dem Politikwissenschaftler Marc Debus von der Universität Mannheim. Außerdem blicken wir in der Sendung auf die USA. Der Präsident Joe Biden nimmt richtig viel Geld in die Hand und will Amerikas Infrastruktur modernisieren. Zunächst aber der Blick auf Deutschland. Wieder ist AstraZeneca heute in die Schlagzeilen gerückt, diesmal allerdings belegt mit einer positiven Note. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich demonstrativ den Impfstoff spritzen lassen und gleichzeitig alle Bürgerinnen und Bürger zur Impfung aufgerufen. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten, machen Sie mit, so seine Worte. Im ganzen Land soll es in der Woche nach Ostern mit Impfungen in Hausarztpraxen losgehen. Aus Berlin die Einzelheiten von Johannes Kuhn.
Etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche. Wenn nach Ostern die Hausarztimpfungen beginnen, sei das kein großer Schritt. Aber ein wichtiger, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Trotz der Osterwoche nächste Woche haben 35.000 Hausarztpraxen Impfdosen für die kommende Woche angefordert. Insgesamt haben sie 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. Liefern werden wir können nächste Woche 940.000 Dosen.
In den ersten beiden Wochen erhalten die Praxen zunächst BioNTech-Impfstoff. Danach folgt zusätzlich AstraZeneca und schließlich Johnson & Johnson. Die Hausarztpraxen sind im April von der Steigerung der Liefermenge abhängig. 2,25 Millionen Dosen wöchentlich sind fest für die Impfzentren der Länder reserviert. Die Liefermenge soll aber erst in der letzten Aprilwoche sprunghaft ansteigen. Dann stünden 3 Millionen Dosen für die niedergelassenen Ärzte zur Verfügung. Ulrich Weigelt, Vorsitzender des Hausärzteverbands, übte im Deutschlandfunk einmal mehr Kritik an der herausgehobenen Rolle der Impfzentren.
Wenn ich auf dem Land 40 Kilometer fahren muss ins Impfzentrum, wo die Hausärztin aber nebenan wohnen würde, wäre es vernünftiger, aus meiner Sicht tatsächlich der Hausärztinnen und Hausärzte mit dem Impfstoff zu beliefern, den sie bestellen. Und den Rest an die Impfzentren zu geben und nicht zu sagen, wir gehen erstmal 2,5 Millionen an die Impfzentren und dann gucken wir mal, dass die Hausärzte ein bisschen was abkriegen.
Dass AstraZeneca vorwiegend in den Impfzentren zum Einsatz kommt, nutzen Berlin und Nordrhein-Westfalen, um die strenge Impfreihenfolge aufzubrechen. Dort können sich über 60-Jährige vorzeitig für Impfungen mit AstraZeneca anmelden. Auch Rheinland-Pfalz plant ab Mitte kommender Woche Terminvergaben an über 60-Jährige. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verteidigte am Morgen im Deutschlandfunk AstraZeneca und die Strategie seiner Landesregierung.
Ich halte den AstraZeneca-Impfstoff für die Älteren für sehr vertretbar. Das ist ja auch die Meinung unserer ständigen Impfkommission in Deutschland. Ich glaube, dass das jetzt richtig ist, diesen Impfstoff schnell in die ältere Generation zu bringen, denn wir sind ja mitten in einer dritten Welle.
Am Donnerstag ließ sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit AstraZeneca impfen. Er appellierte an die Bürger, seinem Beispiel zu folgen und alle Möglichkeiten zur Impfung zu nutzen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte an über 60-jährige Spitzenpolitiker appelliert, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, um Vorbild zu sein. Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt Spahns Aufruf ab. Er lasse sich nicht bevormunden, erklärte der 71-Jährige der Bild. Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte die Bevölkerung unterdessen in einer am Nachmittag veröffentlichten Videobotschaft auf ein Ostern mit Einschränkungen ein.
Das heißt vor allem, dass es ein ruhiges Osterfest werden soll. Eines im kleinen Kreis mit sehr reduzierten Kontakten. Dass ich Sie dringend bitte, auf alle nicht zwingenden Reisen zu verzichten. Dass wir uns alle konsequent an alle Regeln halten.
Merkel forderte Länder, Kommunen und Bürger außerdem dazu auf, konsequent Schnelltests einzusetzen. Mit Niedersachsen beschloss heute ein weiteres Bundesland, nach Ostern in Schulen verpflichtende Corona-Tests einzuführen. Sachsen hat diese Testpflicht an weiterführenden Schulen bereits eingeführt. Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen-Anhalt planen nach den Ferien ebenfalls, Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit negativem Schnelltest zuzulassen. Auch andere Länder diskutieren diese Maßnahme.
Johannes Kuhn berichtete von Berlin nach Paris zu unseren Nachbarn nach Frankreich. Das Land ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag landesweit zuletzt bei rund 379. Frankreich gilt aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet. Im Élysée-Palast hat man darauf reagiert. Gestern Abend hat Emmanuel Macron verschärfte Maßnahmen angekündigt. Premierminister Jean Castex durfte diese dann heute im Parlament erklären. Daraufhin ging es hoch her in der Nationalversammlung. Christiane Kess.
Die Opposition nutzte das Parlament als Podium für eine Generalabrechnung mit der Corona-Politik der Regierung. Dass die Abstimmung über die neuen Maßnahmen für die Regierenden nicht bindend ist, war für sie ein weiterer Beleg dafür, dass ihr Mitspracherecht bei der Corona-Strategie reine Maskerade ist. So auch für Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei Unbeugsames Frankreich.
Le vote n'aura aucune conséquence.
Diese Abstimmung wird keinerlei Konsequenzen haben, denn selbst wenn wir alle zusammen vereint Nein stimmen würden, würde das überhaupt nichts ändern. Die Regierung verpflichtet diese Abstimmung zu nichts. Ja, sie ist ein schlechter Aprilscherz.
Oui, c'est un mauvais poisson d'avril.
Von Anfang an habe die Regierung und Präsident Macron die Pandemie unterschätzt, so Mélenchon. Er und seine Partei hätten immer wieder gewarnt vor der Dynamik mit Blick auf die Virusvarianten. Es hätte auch etliche Vorschläge von seiner Fraktion gegeben, aber alles sei von der Regierung in den Wind geschlagen worden. Marine Le Pen, Chefin des extrem rechten Rassemblement National, wirft der Regierung Chaos vor. Die Strategie in der Krise sei unlogisch. Wie soll man die Schließung von Geschäften verstehen, was deren Ruin bedeutet, wenn eine Studie des Forschungsinstituts Pasteur ausdrücklich bestätigt, dass das nicht die Orte von Infektionen sind? Auf die Zusage der Regierung hin, die Impfkampagne schneller voranzutreiben, fragte Le Pen: Welche Garantie für die Beschleunigung können wir von einer Regierung erwarten, die die Impfungen nach Ideologie aussucht, die zum Beispiel russische oder chinesische Impfungen verbietet, während die Deutschen oder die Italiener darauf zurückgreifen? Auch aus dem gemäßigteren Lager kam scharfe Kritik. Pascal Brandeau von der Mitte-Rechts-Partei Union der Demokraten und Unabhängigen warf Emmanuel Macron vor, sich von der Realität entkoppelt zu haben. Der Präsident hatte in seiner Rede am Vorabend seinen Kurs verteidigt, so lange wie möglich alles im Land offen zu lassen und dazu gesagt, man habe damit Freiheit gewonnen und es gut gemacht.
Pensez-vous que les soignants?
Glauben Sie denn, dass das Pflegepersonal heute sagt, dass wir es gut gemacht haben, Tage der Freiheit zu gewinnen? Die sehen sich von einer neuen Welle überflutet. Demonstrativ boykottierten die Oppositionspolitiker die Abstimmung über die neuen Maßnahmen. Übrig blieben fast nur die Parlamentarier der Präsidentenpartei La République en Marche und Unterstützer der neuen Regeln. 348 stimmten für den Regierungskurs, 9 dagegen. Premierminister Jean Castex, der zuvor die Einzelheiten der neuen Regelungen erklärt hatte, platzte angesichts der heftigen Vorwürfe der Kragen. Ich sehe nicht, wo die Rechte des Parlaments geschwächt wären, weil ich es aufgefordert habe, sich zu äußern und den Entscheidungen zuzustimmen, für die die Regierung zuständig ist. Ich versichere Ihnen, wenn Sie hier eine brauchbare Empfehlung gemacht hätten, um uns zu mehr Impfstoff zu verhelfen, hätte ich hier sofort angekündigt, dass ich diese annehmen werde. Aber es kam nichts. Nichts. Wenig besser erging es dem Premierminister bei der anschließenden Debatte im Senat. Auch hier fragten die Senatorinnen und Senatoren, worüber sollen wir abstimmen, wenn ohnehin alles beschlossen ist. Der Großteil wollte an dem Votum über die Regierungspolitik nicht teilnehmen. Bruno Retailleau, Präsident der oppositionellen bürgerlichen Republikaner, die im Senat die Mehrheit stellen, ließ noch wissen, der Senat sei nicht das Aushängeschild der Regierung oder des Präsidenten.
Christiane Kess aus Paris. Von unserem westlichen Nachbarn der Blick zu unseren östlichen Nachbarn nach Polen. Die Lage dort mutet dramatisch an. Die Flugbereitschaft steht bereit, um Covid-Patienten aus besonders betroffenen Regionen wie Schlesien dorthin zu fliegen, wo es noch letzte freie Intensivbetten gibt. Der Gesundheitsminister warnt indes, das Schlimmste steht noch bevor. Mit einer überraschenden, fehlerhaften Reservierungsfreigabe der Impfungen für 40- bis 60-Jährige hatte die Regierung allerdings für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Über Krankenhauskollaps und Impfchaos berichtet Polen-Korrespondent Jan Palokat.
Es waren Morgenstunden des Durcheinanders in Polen. Staatliche Stellen verbreiteten irreführende Meldungen, als seien Impfungen auch für unter 60-Jährige ab sofort möglich, was auch plausibel schien. denn viele Impfberechtigte lassen AstraZeneca links liegen. Und tatsächlich war es im digitalen Anmeldesystem am Morgen auf einmal auch für Mit-40er möglich, sich für Impftermine in wenigen Tagen einzutragen. Der 49-jährige Witold schaffte es, durch das zeitweise überlastete System zu kommen.
Zadzwonił do mnie kolega.
Mein Kollege hat mich angerufen und ich dachte an einen Aprilscherz. Aber ich habe es aus reiner Neugier überprüft und bekam tatsächlich einen Impftermin im Nationalstadion schon am 14. April. Ich bin baff, dass es so schnell ging. Eine Riesenüberraschung und ich fühle mich schon viel besser. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Denn Polens Impfbeauftragter Michał Dworczyk räumte noch am Vormittag einen Fehler ein und entschuldigte sich bei den Polen, eine Geste, die offenbar langsam Schule macht. Die falsch zugeteilten Termine sollen nun rückabgewickelt werden. Wir haben ein Problem mit dem System, das Patienten einzutragen begann, aber anders, als wir es ursprünglich programmiert hatten. Was nicht nur Nerven kostete, sondern die laufenden Impfungen überhaupt behindert, wie dieser Warschauer Arzt am Vormittag vermerkte. Heute Morgen kamen Patienten, die über die merkwürdige Situation berichteten, dass jüngere Termine hatten und sie noch nicht. Ich verstehe, dass es ein Systemfehler war. Es funktioniert immer noch nicht richtig und ich kann nicht impfen. Etwa 30 Personen warten darauf. Ich kann mich nicht einloggen und die Patienten nicht freigeben. Das Impfchaos, das möglicherweise das ohnehin angeschlagene Vertrauen in das staatliche Corona-Management weiter untergräbt, kommt zur Unzeit, denn die dritte Corona-Welle hat sich in Polen schon viel weiter aufgebaut als in Deutschland. Aktueller Stand: über 600 registrierte Tote binnen 24 Stunden, über 35.000 Neuinfektionen. Auf Deutschland nach Größe übertragen wären das 70.000 Infektionen und 1.200 Tote am Tag. Besonders Ballungsräume wie Warschau oder das dicht besiedelte Oberschlesien sind betroffen. Die Flugbereitschaft steht bereit, um Patienten von dort in andere Regierungsbezirke zu verlegen, in denen die Krankenhäuser noch letzte Kapazitäten haben. Gesundheitsminister Adam Niedzielski: Alle Kräfte, die vom schlesischen Wojewoden aktiviert wurden, gehen zu Ende. Deswegen ist die Neuzuweisung von Patienten jetzt Hauptthema. Andere Wojewodschaften haben sich bereit erklärt, sie zu übernehmen. Ich habe die Flugrettung Südpolen in Bereitschaft versetzt, auch die Armee, die Hubschrauber und Flugzeuge zur Verfügung stellt. Allein in Schlesien wurden zuletzt 6.000 neue Corona-Fälle registriert. 4.000 Patienten liegen dort in den Covid-Stationen. Das polnische Krankenhaussystem, das sich schon jetzt kaum noch um Patienten mit anderen Erkrankungen kümmern kann, ist zumindest regional an seine Grenzen gestoßen. Und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis dies auch im ganzen Land soweit ist. Denn bislang deutet nichts auf eine Entschleunigung der zügigen Ausbreitung der Pandemie in Polen hin.
Jan Paluch hat berichtet. Wir blicken auf den Süden der Republik nach Deutschland. Vor knapp 3 Wochen, am 14. März, wurde in Baden-Württemberg gewählt. Das Resultat: die Grünen mit Winfried Kretschmann an der Spitze fuhren ein Rekordergebnis ein. Seit heute wissen wir, es wird wohl auf eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition hinauslaufen. Dass einige bei den Grünen sich aber wohl gerne für eine Ampelkoalition entschieden hätten, sorgte heute für viel Wirbel im Ländle. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet.
Eine Entscheidung über Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Baden-Württemberg ist gefallen, auch wenn die Grünen das etwas komplizierter ausdrücken. Man werde, Zitat, ein abschließendes Sondierungsgespräch mit der CDU Baden-Württemberg führen, heißt es in einem schriftlichen Statement der Parteispitze am Abend. Und die Ergebnisse des Gesprächs bilden dann, Zitat, die Grundlage für kommende Koalitionsverhandlungen, so die Grünen, und zwar Verhandlungen mit der CDU. Schon gestern wurde klar, ganz ohne Konflikt wird die Entscheidung bei den Grünen nicht fallen. Das Sondierungsteam mit Partei- und Fraktionsspitze und Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann tagte gestern schon bis spät abends. Die Partei hatte sich eher für eine Ampel mit SPD und FDP ausgesprochen, Kretschmann für Grün-Schwarz. Am Vormittag dann offener Konflikt und keine Einigung im grünen Landesvorstand. Nach 3 Stunden wurde die Entscheidung über Koalitionsverhandlungen vertagt. Eine geplante Pressekonferenz zur Ergebnisverkündung am Nachmittag wurde abgesagt. Die FDP hatte sich am Nachmittag noch kurzfristig geäußert und betont, man wolle trotz des Gezerres weiterhin mit den Grünen und der SPD regieren. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Röke:
Da kann es schon mal sein, dass man sich in einer wichtigen Frage nicht sofort einigen kann.
Wir haben dafür Verständnis und wir sind bereit, den Grünen die Zeit zu geben, die sie brauchen für eine Entscheidungsfindung.
Eine gute Stunde später hatten sich die Grünen entschieden, gegen SPD und FDP. Die Reaktion der FDP folgte prompt und deutlich. Die CDU habe sich eben, anders als die FDP, den Grünen in den Sondierungen total unterworfen, teilte Rölke mit. Die SPD in Baden-Württemberg zeigte sich ebenso enttäuscht. Die Grünen hätten sich für ein mut- und kraftloses Weiter-so entschieden, so SPD-Parteichef Andreas Stoch in einer Mitteilung. Die CDU hat am Abend einstimmig für weitere Verhandlungen über eine Regierung mit den Grünen gestimmt. Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobel teilte mit, man habe in den bisherigen Gesprächen ein gemeinsames Fundament für die kommenden 5 Jahre gefunden. Am Samstag dann treffen sich CDU und Grünen Sondierungsteam, um die Koalitionsgespräche vorzubereiten.
Nun also wohl doch nochmal grün-schwarz in Baden-Württemberg. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtete über die Entwicklungen und einen relativ turbulenten Tag im Südwesten der Republik. Kann ich nun sprechen mit Professor Marc Debus, Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Debus, was war das denn heute? Zwergerlaufstand im Ländle?
Es war in der Tat schon ein Stück weit überraschend, dass die Diskussion innerhalb der Grünen so deutlich nach außen getragen wurde und dass es da so klare Fronten gibt zwischen dem Ministerpräsident Kretschmann, der für quasi eine Fortsetzung von Grün-Schwarz eintritt, und einigen Teilen der grünen Parteiführung, die für eine Ampelkoalition eintreten. Im Endeffekt blieb fast gar nichts anderes übrig, dann als sich auf Grün-Schwarz festzulegen, weil man ansonsten den Ministerpräsidenten durchaus geschädigt hätte. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch eine Möglichkeit für die Grünen, nochmal sehr stark in den jetzt anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzutreten, weil die CDU jetzt auch den Teil der Grünen überzeugen muss, die eigentlich für eine Ampelkoalition wären. Und dementsprechend kann man fast auch erwarten, dass sich die Grünen sehr gut und sehr deutlich in den Koalitionsverhandlungen mit den Christdemokraten durchsetzen werden können.
Aber die große Strategie war es heute nicht, oder?
Nein, es war nicht wirklich so zu erwarten gewesen. Also ich vermute nicht, dass das geplant war, dass hier ein solcher Dissens nach außen getragen wird und die Unterschiede zwischen dem Ministerpräsidenten und Teilen der grünen Parteiführung im Hinblick auf die Koalitionsfrage so deutlich nach außen getragen werden. Also das war sicherlich nicht geplant, aber es kann möglicherweise genutzt werden in den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Aber es bedeutet natürlich auch, es gibt innerhalb der Grünen durchaus Teile, die eigentlich mit Sozialdemokraten und Liberalen gerne koaliert hätten. Und das kann natürlich dann auch wieder vielleicht eine gewisse Sprengkraft dann auch für eine grün-schwarze Koalition darstellen, falls denn im Laufe der Legislaturperiode Konflikte auftreten.
War das denn aus Ihrer Sicht eher ein Fingerzeig Richtung Union oder auch Grünen intern in Richtung Winfried Kretschmann?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Man kann natürlich jetzt der Union, wie ich das eben schon kurz versucht hatte zu formulieren, nochmal inhaltlich und auch vielleicht personell noch mehr Kompromisse abverlangen. Gleichzeitig aber war es möglicherweise auch ein Signal dahingehend, dass Winfried Kretschmann vielleicht nicht komplett der alleinige entscheidende Akteur ist, was die Koalitionsfrage angeht, sondern dass es durchaus divergierende Meinungen bei den Grünen in Baden-Württemberg gibt. Allerdings, und das hat mich quasi auch so ein bisschen die Stirn runzeln lassen, musste eigentlich von vornherein klar gewesen sein, dass, wenn bekannt ist, dass der Ministerpräsident Kretschmann mit der Union weiterregieren will, die Partei ihm nicht eine Ampelkoalition vorsetzen kann. Denn der Wahlerfolg, den die Grünen in Baden-Württemberg hatten, verdankten sie natürlich auch zu einem nicht unbeträchtlichen Teil der Person Winfried Kretschmann.
Also doch nicht der Beginn vom Ende Winfried Kretschmanns.
Das mag vielleicht natürlich auch ein Stück weit im Hintergrund mitschwingen. Es gab ja im Vorfeld der Landtagswahl und auch im Wahlkampf selbst Diskussionen darüber, ob Herr Kretschmann die kompletten 5 Jahre im Amt bleiben würde oder ob er zwischendurch während der Legislaturperiode sein Amt aufgeben würde. Sicherlich mag es ein Signal dahingehend sein, dass vielleicht die Position von Herrn Kretschmann nicht mehr so unangefochten ist, obwohl, wie eben gesagt, die Grünen ihm durchaus ihren Erfolg hier zu einem nicht unbeträchtlichen Teil verdanken können.
Lassen Sie uns mal von den Grünen ein bisschen wegrücken. Aus Unionssicht muss man sich doch ein bisschen wie B-Ware jetzt vorkommen, oder?
Im Endeffekt, ja, also man muss quasi aus Sicht der Union sich auch fragen, wie viel Kompromisse ist man bereit einzugehen und geht man hier nicht in eine Gefahr der Abwärtsspirale? Man hat ja jetzt schon gesehen, dass in der Koalition mit den Grünen die Union ziemlich stark von ihrem inhaltlichen Profil abweichen musste, dass stark Kompromisse eingegangen wurden mit den Grünen. Das wird in einer neuen Auflage jetzt nochmal umso stärker der Fall sein. Einmal, weil die CDU schwächer nun im Vergleich zu den Grünen ist, wenn man das mit der Wahl von 2016 vergleicht, und weil sie auch in einem wesentlich schwächeren strategischen Verhandlungskonstellation sich befindet. Einmal gibt es eine Ampel-Koalitionsmehrheit zusätzlich zur schwarz-grünen oder grün-schwarzen Option. Und dann ist noch zusätzlich bekannt, dass wesentliche Teile der Grünen eigentlich eine Ampelkoalition befürworten. Also wird es wahrscheinlich starke Kompromisse zu Lasten der Union geben. Und das kann sich natürlich auch wiederum in Stimmenverlusten bei kommenden Wahlen auszahlen, einfach weil die Union viele ihrer Positionen nicht umsetzen kann und ihr Profil vielleicht weiter verwässern wird.
Wenn wir mal den Blick weiten und auf die Bundesebene gucken, Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD, hat sich schon zu Wort gemeldet und hat von einer verpassten Chance gesprochen. Hat sie recht?
Im Hinblick auf Ampelkoalitionen nicht unbedingt. Es gibt ja in Rheinland-Pfalz eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die 2016 gebildet wurde und jetzt sehr wahrscheinlich neu aufgelegt wird. Also eine Zusammenarbeit der drei Parteien existiert schon und wird auch erfolgreich durchgeführt. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt die quasi Chance verpasst, die CDU in einem ihrer traditionellen Stammländer wie Baden-Württemberg in die Opposition zu schicken und ein Signal zu setzen, dass Alternativmehrheiten zu einer Koalition, an der die Union beteiligt wäre, möglich wären. Also vor dem Hintergrund des Landtagswahlen, gerade in Superwahljahren, wo im Herbst eine Bundestagswahl folgt, durchaus die Agenda setzen, ist das möglicherweise durchaus eine verpasste Chance mit Hinblick darauf, dass eine Ampelkoalition nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch im größeren Bundesland Baden-Württemberg möglich gewesen wäre. Aber wir wissen natürlich, 40-50% der Wählerinnen und Wähler entscheiden sich ein paar Wochen vor der Bundestagswahl oder vor Wahlen generell. Da kann sich noch viel verschieben in den Stärken der Parteien bis dahin.
Meinen Sie eigentlich, wenn wir nicht allzu lange zurückblicken und die Tatsache ins Auge nehmen, dass Grün-Schwarz in Bavü als Blaupause so eine Art galt für eine schwarz-grüne Koalition im Bund, meinen Sie, dass das Bild gelitten hat?
Eigentlich nicht. Im Endeffekt zeigt ja auch, dass, wenn man so will, die Mehrheit der Grünen in Baden-Württemberg, also nicht nur Winfried Kretschmann, sondern auch die Verhandlungsdelegation der Grünen, ja im Endeffekt für Grün-Schwarz eingetreten ist. Dementsprechend auch vor dem Hintergrund, dass wir in Hessen eine Koalition aus Grünen und CDU sehen, die man auch so nie erwartet hätte, wenn man mal daran denkt, dass die hessische CDU immer als sehr weit rechts stehend klassifiziert werden konnte. Vor dem Hintergrund ist eine grün-schwarze oder schwarz-grüne Option auf Bundesebene sicherlich auch noch eine sehr wahrscheinliche Situation, die nach der Bundestagswahl im Herbst sich bilden könnte.
Marc Debus, Professor an der Universität Mannheim für Politikwissenschaften. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 23.33 Uhr ist es geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Hans-Georg Maaßen sorgt für Schlagzeilen. Bettina Ehrlich.
Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen will in Thüringen für den Deutschen Bundestag kandidieren. Das bestätigte Maaßen dem MDR. Er sei von den CDU-Kreisverbänden Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen und Sonneberg gebeten worden, so Maaßen. Im Wahlkreis Suhl-Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg war 2017 der inzwischen wegen Korruptionsvorwürfen aus der CDU ausgetretene Marx Hauptmann in den Bundestag gewählt worden. Hauptmann steht unter anderem in Verdacht, knapp 1 Million Euro Provision aus Maskendeals erhalten zu haben. Gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Thüringen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Marc Hauptmann war von den Südthüringer CDU-Kreisverbänden erst vor 5 Wochen einstimmig als Kandidat für die anstehende Bundestagswahl nominiert worden. Ein knappes halbes Jahr vor der Wahl will die Südthüringer CDU nun vor allem einen bekannten Kandidaten ins Rennen schicken. Wie der Hildburghäuser CDU-Kreisvorsitzende Christopher Oter sagte, wäre Maaßen zudem ein Kandidat, der mit der Maskenaffäre nichts zu tun habe. Er strahle eine gewisse Unabhängigkeit aus. Eine offizielle Reaktion aus dem Thüringer CDU-Landesverband zu der Personalie gab es bislang noch nicht. Für eine Stellungnahme war niemand aus der CDU-Spitze zu erreichen. Bei internen Gesprächen mit der Erfurter Parteispitze sei die Reaktion jedoch gemischt gewesen, so der Hildburghäuser Kreischef Oter. Ein genauer Termin für die Nominierung des Südthüringer CDU-Bundestagskandidaten steht noch nicht fest.
Der ARD Deutschland-Trend Ellen Eni.
Wer wird die Union als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen? Wenn man die Bürger befragt, so schneidet aktuell Markus Söder besser ab als Armin Laschet. Den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten halten aktuell 54% für einen guten Kanzlerkandidaten der Union, 3 Punkte mehr als im Vormonat. Das hat eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend Anfang der Woche ergeben. Armin Laschet erhält aktuell deutlich weniger Zuspruch. Den CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen halten 19% für einen guten Kanzlerkandidaten der Union, 3 Punkte weniger als im Vormonat. Wenn man auf die aktuelle Sonntagsfrage schaut, dann setzt sich für die Union der Negativtrend der vergangenen Wochen fort. Wäre schon am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union aktuell auf 27%, 6 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Damit fällt die Union im ARD-Deutschland-Trend auf exakt denselben Wert wie bei Ausbruch der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres. Die SPD bliebe unverändert zum Vormonat bei 16%, die AfD unverändert bei 11%. Die FDP verbessert sich um 2 Punkte und kommt auf 9%, die Linke ist stabil bei 7%. Die Grünen gewinnen 2 Punkte hinzu und landen bei 22%.
Die meisten Länder der EU haben die Impfziele der EU-Kommission verfehlt, der WHO passt das gar nicht. Sabine Hackländer.
Die Kritik ist radikal und grundlegend. Die Geschwindigkeit europäischer Länder beim Impfen sei inakzeptabel langsam, so der bei der WHO für Europa verantwortliche Direktor Hans Kluge. In einem Interview kritisiert der WHO-Vertreter die schleppende Verteilung des Impfstoffs. Diese führe klar zu einer Verlängerung der Pandemie. Um hier gegenzusteuern, müssten die Produktion von Impfstoffen angekurbelt und bürokratische Hürden abgebaut werden. In der gesamten Region hätten bis zum heutigen Tag lediglich 10% der Menschen die erste Corona-Impfung erhalten, nur 4% seien vollständig geimpft. Kluge verwies darauf, dass in Europa demnächst die Marke von 45 Millionen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten werde, während sich die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in der Region derzeit schnell auf 1 Million hinbewege.
Bei der Produktion von Impfstoffen in Baltimore in den USA ist es zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen. 15 Millionen Impfdosen müssen vernichtet werden. Arthur Landwehr.
In einem Produktionsbetrieb in Baltimore waren die Zutaten für diesen Einmalimpfstoff mit dem von AstraZeneca verwechselt worden. Beide Vakzine werden dort nämlich parallel hergestellt. Darüber hinaus verzögert dies, dass weitere Millionen Dosen für den amerikanischen Markt ausgeliefert werden, denn die Qualitätskontrolle und Zulassung des Herstellers benötigen Zeit. Mehrere Dutzend Millionen Dosen hätten dort allein im April hergestellt werden sollen. Der Fehler in der Produktion betrifft allerdings nicht die Johnson & Johnson Impfstoffe, die schon gespritzt wurden oder in den Kühlschränken von Apotheken, Ärzten und Impfzentren lagern. Die stammen alle aus den Niederlanden, wo Johnson & Johnson zunächst für die US-Bestellungen produziert hatte.
Wegen der Teilnahme an einem unautorisierten Protest im Jahr 2019 sind in Hongkong 7 Aktivisten von einem Gericht für schuldig befunden worden. Ruth Kirchner.
Die meisten der heute Verurteilten kämpfen seit Jahrzehnten auf friedliche Weise für mehr Demokratie in Hongkong. Der 82-jährige Martin Lee etwa gilt als Vater der Demokratiebewegung. Verurteilt wurde auch ein bekannter Gewerkschafter und Mitbegründer der Labour-Partei sowie der 72-jährige Medienunternehmer Jimmy Lai, der bereits wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft sitzt. Das Gericht verurteilte die 7 Aktivisten für ihre Rolle bei einer der größten Demonstrationen in Hongkong im August 2019. An dem friedlichen Protestmarsch hatten schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen teilgenommen. Ein Strafmaß wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Organisation unerlaubter Versammlungen und die Teilnahme daran kann in Hongkong in schweren Fällen mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden. Die Massenproteste 2019 richteten sich zunächst gegen den Entwurf eines Auslieferungsgesetzes mit Festlandchina, den die Regierung Hongkongs dann zurückzog. Die Demonstranten forderten auch allgemeine und freie Wahlen für die chinesische Sonderverwaltungsregion. Seit letztem Sommer geht Peking hart gegen die Demokratiebewegung vor. Erst am Dienstag hatte die chinesische Führung mit einer Wahlrechtsänderung ihre Kontrolle über das Parlament in Hongkong deutlich ausgebaut.
Die Bundesregierung hat sich auf zusätzliche Corona-Hilfen für Firmen geeinigt. Theo Gers.
Die neuen Corona-Hilfen, auf die sich der Finanz- und der Wirtschaftsminister so kurz vor Ostern noch geeinigt haben, werden in die Milliarden gehen. Geholfen wird Firmen, die seit Beginn des Lockdowns im November in mindestens 3 Monaten 50% weniger Umsatz erzielten. Sie sollen ab dem 3. Monat, in dem sie betroffen sind, einen Eigenkapitalzuschuss erhalten. Dieser Zuschuss soll helfen, die Substanz des Unternehmens zu erhalten. Deshalb wird er auch zusätzlich zur Überbrückungshilfe 3 gezahlt, mit der der Staat bislang den Unternehmen bei den Fixkosten wie etwa Mieten unter die Arme greift. Verbessert wird aber auch die Überbrückungshilfe selbst. Unternehmen aus der Reise- und der Veranstaltungswirtschaft können ab sofort auch Anschubhilfen oder Ausfall- und Vorbereitungskosten in ihre Anträge mit einbeziehen. Und Großhändler und Hersteller können ab sofort Abschreibungen auf verderbliche oder Saisonwaren vornehmen, auf denen sie sitzen geblieben sind. Bislang galt dies nur für Einzelhändler.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Samir Ibrahim.
Ein Wochenplus von knapp 2,5%, neue Höchststände und einen Rekord zum Schluss. Für eine verkürzte Handelswoche kann sich das Ergebnis beim DAX durchaus sehen lassen. Die Rekordjagd an der Börse ging auch am letzten Handelstag der Woche weiter. Am Ende hieß das Plus 0,7% bei 15.107 Punkten. Damit ist auch die nächste Hürde im DAX geknackt. Am Aktienmarkt setzen Anleger inzwischen voll auf die Zeit nach der Corona-Pandemie. Anlässe dafür gibt es genug. Die Stimmung in der Industrie ist so gut wie noch nie. Nicht nur in Deutschland, auch in Japan. Und in den USA hält sich das Barometer der Einkaufsmanager auf. Zu den wenigen Verlierern im DAX gehören die Aktien von Daimler. Das allerdings ist in diesem Fall völlig normal. Die Papiere wurden ex-Dividende gehandelt. Die Höhe dieser umstrittenen Ausschüttung für die Aktionäre wurde also beim Preis der Aktie abgezogen. Die Papiere der Lufthansa gaben im MDAX kräftig nach. Der Konzern hat mitgeteilt, dass er demnächst eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe vornehmen will. Mit dem dadurch eingenommenen Geld sollen Staatshilfen zurückgezahlt werden. Das ist zwar an und für sich sehr löblich, kommt bei den Aktionären allerdings nicht gut an. Die Aktie verliert am Ende rund 3%.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So könnte man die Konsequenzen aus dem folgenden Fall umschreiben. Zu Beginn dieser Woche, am Dienstag, war bekannt geworden, dass ein mobiles Einsatzkommando des LKA in Sachsen 2018 ohne Erlaubnis an einem Schießtraining auf einem privaten Schießplatz teilgenommen hatte und dafür mit mindestens 7000 Schuss Munition aus den Beständen des LKA bezahlt hatte. Vieles ist noch unklar. Eines steht fest, der Eliteeinheit wird in Zukunft deutlicher auf die Finger geschaut. Alexandra Gerlach.
Es sind noch viele Fragen offen, so das Fazit nach der Sondersitzung. Rico Anton, innenpolitischer Sprecher der CDU im Dresdner Landtag, will wissen:
Wie kann es passieren, dass mutmaßlich 7000 Schuss Munition aus einer Waffenkammer verbracht werden und dann im Anschluss für ein privates Schießtraining, ebenfalls mutmaßlich unter anderem zur Bezahlung dieses Schießtrainings, zum Einsatz kommen können?
Erste Recherchen haben ergeben, dass die verschwundene Munition feinsäuberlich im Munitionsbuch ausgetragen wurde, mit der Begründung eines Schießtrainings. Doch niemand habe diese Angabe überprüft, hieß es heute. Viel schlimmer, denn obwohl das Vier-Augen-Prinzip bei der Ausgabe offenbar eingehalten wurde, versagten die Kontrollen dennoch. Die inzwischen vom Dienst suspendierten 3 Schießtrainer und der Anführer des aufgelösten mobilen Einsatzkommandos gelten jetzt als Hauptbeschuldigte.
Und wenn diejenigen, die zur Kontrolle berufen sind, selbst Täter sind, stoßen selbst Kontrollmechanismen, wie sie hier zweifellos bestehen, an ihre Grenzen.
Die Grünen sehen einen weiteren Polizeiskandal. Die AfD spricht von einem ernstzunehmenden Vorfall, der geeignet sei, grundlegend das Vertrauen in die Spezialsicherheitskräfte zu erschüttern. Die SPD moniert strukturelle Probleme, die bereinigt werden müssen, deren Sprecher Albrecht Pallas bilanziert:
Es ist schon jetzt deutlich, dass es ein Führungs- und Kontrolldefizit gab innerhalb der Führung der Spezialeinheiten.
Nur durch Zufall wurde der Munitionsschwund aufgedeckt. Erst eine Anfrage der Generalstaatsanwaltschaft aus Schwerin brachte den Dresdner Stein ins Rollen, kritisiert Kerstin Köditz für Die Linke.
Mich persönlich erschreckt es natürlich, dass nur aufgrund von Ermittlungen in einem anderen Bundesland, in diesem Fall Mecklenburg-Vorpommern, konkret den Ermittlungen gegen Frank T. Punkt, dem ehemaligen Betreiber dieses privaten Schießareals, Baltic-Shooter überhaupt aufgefallen ist, dass hier in Sachsen wahrscheinlich 7000 Schuss verschwunden sein könnten.
Noch ist nicht geklärt, warum 17 Beamte des MEK Dresden im Jahr 2018 am Rande einer Fortbildung in Güstrow zum Training auf die private Schießbahn gingen, obwohl es ihnen untersagt war. Sicher ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Verbindungen des Betreibers zum rechtsextremistischen Netzwerk Nordstern nicht bekannt waren. Dennoch ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden jetzt auch in diese Richtung. Das Entsetzen angesichts der bereits enthüllten Fakten ist dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Sachsen, Petritsch Kleine, ins Gesicht geschrieben.
Ich schäme mich für das, was Beamte meines Amtes getan haben. Bin enttäuscht, dass das in sie gesetzte Vertrauen derart mit Füßen getreten wurde.
Umgehend sollen jetzt die Bestände der Waffenkammern in einer großen Inventur gezählt werden. Außerdem werden die geltenden Kontrollregeln im Umgang mit Waffen und Munition überprüft. Sachsens Innenminister Roland Wöller zeigte sich auch heute, zwei Tage nach dem Bekanntwerden der Munitionsaffäre, empört und erklärte,
dass ich maßlos enttäuscht über diesen Vorgang, der offenbart ein unglaubliches Maß an krimineller Energie bei der Führung des Kommandos dieser Spezialkräfte, die sich hier über Recht und Gesetz hinweggesetzt haben.
Weitere Ermittlungsergebnisse werden mit Spannung erwartet.
Alexandra Gerlach berichtete. Joe Biden hat Großes vor. Der US-Präsident hat einen 8-Jahres-Plan zur grundlegenden Modernisierung seines Landes vorgestellt. 2 Billionen Dollar will er in veraltete Infrastruktur stecken, sie sanieren und die Wirtschaft stärken. Thorsten Deichmann mit Reaktion.
Eine Investition für Amerika, die nur einmal pro Generation vorkommt, hat US-Präsident Biden versprochen. Der linke Flügel der US-Demokraten, also Abgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez, haben dagegen Sorge, der Schritt sei nicht mutig genug.
If we actually want in good faith to make this vision and the
Wenn wir es tatsächlich ernst meinen, diese Vision umzusetzen, brauchen wir mehr Investitionen. Ich habe Sorge, dass uns 2,25 Billionen US-Dollar über 8 Jahre nicht ans Ziel bringen. Präsident Biden hat Geld für den Ausbau von Straßen, erneuerbaren Energien, erschwingliche Wohnungen sowie Milliarden für Forschung und Entwicklung versprochen. Vor allem auch, um im Wettbewerb mit China künftig bestehen zu können. Aber ist das alles zu wenig, zu viel oder überhaupt das Falsche, um die Vereinigten Staaten wieder flott zu machen?
Good morning, everyone. We'll begin with President Biden's pitch to raise taxes for infrastructure.
Im Parlamentsfernsehen C-SPAN ging es in der Früh um die Frage, wie die Biden-Regierung die Investitionen in Billionenhöhe finanzieren will. Zuschauer konnten anrufen, wie Geraldine aus Lady Lake in Florida. Das ist doch Quatsch, dass sie die Steuern für die Reichen erhöhen. Denn Google, Microsoft und Amazon haben doch für die Demokraten gestimmt, weil sie wissen, dass die Demokraten niemals die Steuerschlupflöcher schließen. Biden hatte höhere Steuern für Unternehmen angekündigt und kritisiert, dass Firmen wie Amazon wenig oder teils gar nichts zum Steueraufkommen beitragen. Ich habe weniger etwas gegen die Steuererhöhung als gegen die Lügen dahinter. Gerade mal 10% des Pakets sind für Infrastruktur vorgesehen. Ken aus Nevada City wiederholt damit einen Vorwurf der US-Republikaner. Es gehe Präsident Biden gar nicht um die Infrastruktur, sagt Senator John Barrasso im Fernsehsender Fox Business.
They're actually working on wealth redistribution.
Deren Ziel ist eine Umverteilung des Wohlstands. Wenn man Steuern erhöht, wenn auch nur für Firmen und hohe Einkommen, dann bekommen das alle zu spüren durch geringere Löhne und höhere Preise und wir sind weniger wettbewerbsfähig. Die Ablehnung der Republikaner steht im krassen Gegensatz zu den Forderungen der progressiven Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei. Auch die Abgeordnete Pramila Jayapal verlangt noch höhere Ausgaben des Staates. Wir wissen, dass das Weiße Haus an einem zweiten Paket arbeitet. Kinderbetreuung, Elternzeit, kostenfreies College und Gesundheitsversorgung werden darin erwähnt. In unseren Augen ist das wesentlich, damit Arbeitsplätze entstehen. Für Präsident Biden wird entscheidend sein, ob und wie Gewerkschafter, Gouverneure und Bürgermeister die Investitionen unterstützen. Nur dann kann er von einem überparteilichen Vorhaben sprechen, auch wenn die Republikaner in Washington sich verweigern.
Thorsten Teichmann berichtete, im Februar hatte ein russisches Gericht Alexei Nawalny, Russlands bekanntesten Oppositionspolitiker, zur Haft im Straflager verurteilt. Seit Mittwoch befindet sich der inhaftierte Kreml-Kritiker nun im Hungerstreik. Im Kreml sieht man vorerst keinen Grund zum Handeln. Christina Nagel berichtet.
Die Nachricht, dass Alexei Nawalny in Hungerstreik geht, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken in Windeseile. Vertraute und enge Mitarbeiter reagierten alarmiert. Es müsse ihm sehr schlecht gehen, schrieben sie, denn er habe diesen Schritt immer als die letzte radikale politische Methode bezeichnet, zu der man nur greife, wenn man bereit sei, bis zum Ende zu gehen. Aber ist die Lage wirklich so ernst? Eine Frage, die heute viele politische Beobachter und Journalisten in Russland umtrieb. Es wurde debattiert und spekuliert, denn es fehlt an Wesentlichem, an unabhängigen Quellen. Der russische Politologe Gleb Pawlowski teilte im TV-Sender Dorscht Nawalnys Ansicht, dass es im Straflager kaum andere Möglichkeiten gebe, um Forderungen durchzusetzen. Wie kann er unterstreichen, dass er wirklich ernsthafte medizinische Hilfe braucht? Nur durch einen Hungerstreik. Es gibt nichts anderes im Gefängnis. Nawalny klagt seit einigen Wochen über starke Rückenschmerzen. In einem offenen Brief an die Lagerleitung schreibt er von Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen in den Beinen. Er fordere, was jedem Gefangenen zustehe, eine Untersuchung durch einen kompetenten Arzt und wirksame Medikamente. Er bekomme weder das eine noch das andere. Die Strafvollzugsbehörde weist die Vorwürfe zurück. Der 44-Jährige erhalte die notwendige medizinische Versorgung. Mit der aber, sagt die Menschenrechtlerin Olga Romanova, sei es in russischen Straflagern nicht weit her. Nur wenn sich eine Krankheit mit Jod und Aspirin behandeln lässt, können sie dich heilen. Das ist aber auch alles. Die Anwälte Nawalnys hatten erklärt, dass er 2 Schmerztabletten pro Tag und Salbe bekomme. Es sei zwar ein MRT in einem zivilen Krankenhaus gemacht worden, eine Diagnose aber habe Nawalny nicht erhalten. Der Neurologe Alexei Barinow, den Nawalny gerne konsultieren würde, warnt vor den Folgen eines Hungerstreiks mit Blick auf den eh schon durch die Vergiftung geschwächten Körper. Es bestehe die Gefahr, dass er erneut ins Koma falle. Das, glaubt der Politologe Pawlowski, treibe die Behörden und die Lagerleitung durchaus um. Ihnen sei zwar der Kreml-Kritiker an sich egal, aber sie möchten nicht für seinen Tod verantwortlich sein. Der Hungerstreik schafft eine neue Situation, in der es wieder um Schuld geht. Um neue Schuld, sichtbar für alle im Land und in der Welt. Und genau darauf setze Nawalny, meint der Politologe Stanislav Belkowski. Er erhöht den Einsatz im Kampf gegen den Kreml, um weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit Russlands und auf der Agenda der Beziehungen des Kreml zum Westen zu stehen. Viele westliche Politiker haben bereits reagiert. Sie fordern den Kreml zum Handeln auf. Der aber verweist auf die zuständigen Behörden und staatsnahe Menschenrechtsorganisationen. Letztere haben bei Nawalny zwar gesundheitliche Probleme festgestellt, es sei aber alles im Rahmen. Im Rahmen eines russischen Straflagers allerdings, in denen es immer noch darum ginge, so ein ehemaliger Häftling, Menschen zu brechen.
Kreml-Kritiker Alexei Nawalny im Hungerstreik, Christina Nagel, berichtete. 23.53 Uhr, wir kommen zur Presseschau mit dem Autor Thomas Zien, gesprochen von Christina Pucciata.
Die Zeitungen beschäftigt die Frage, wen die Unionsparteien bei der Bundestagswahl im September ins Rennen um das Kanzleramt schicken. Das Westfalenblatt aus Bielefeld hält fest, Angela Merkel vor der Nase und Markus Söder im Nacken. Armin Laschet erwarten unruhige Feiertage. Nach eigenem Bekunden will der CDU-Chef ja zu Ostern über den weiteren Kurs in der Corona-Politik nachdenken, was allein schon schwer genug ist. Doch auch an der K-Frage kommt er nicht vorbei. Natürlich will Laschet Kanzlerkandidat werden. Das Problem? Söder sollte ihn dabei nach Kräften unterstützen und Merkel besser auch. Beides ist gegenwärtig nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Die letzten Tage haben Zweifel genährt, ob Merkel Laschet die Kanzlerschaft überhaupt zutraut. Und Söder hält sich sowieso für den Besseren. Wie groß die Verzweiflung über die scheinbar endlose Corona-Krise ist, lässt sich daran erkennen, wie viele sich inzwischen nach einem Bundeskanzler Markus Söder sehnen, ist in der Taz zu lesen. Die neuen Söder-Fans scheinen sein politisches Wirken in der Vor-Corona-Zeit allerdings zu vergessen oder zu verdrängen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass der heute mittig moderate Christsoziale von Asyltouristen sprach und seinen damaligen Rivalen Horst Seehofer erst so richtig in den Streit mit Angela Merkel hineintrieb. Die Zeitung Die Welt zweifelt, ob die Union überhaupt den neuen Kanzler stellen kann, denn die Grundstimmung im Land deuten manche in Richtung eines eher linken Machtwechsels mit dem Klimaschutz und allgemeiner Kapitalismuskritik als Motor. Falls die bisherige Unionswählerschaft den Eindruck bekommt, nur eine starke FDP sei die Garantie dafür, wenigstens eine Ampel statt Grün-Rot-Rot zu bekommen, ist denkbar, dass CDU, CSU, SPD und FDP im September alle bei ungefähr 18% landen. Der Tagesspiegel aus Berlin notiert: Die Bevölkerung gibt Markus Söder in einer kürzlichen Umfrage den klaren Vorzug vor Armin Laschet mit 41-14%. Unter den Anhängern der Union liegt Söder noch deutlicher vorn, 63-12%. Der Parteiapparat tickt anders, vor allem in der weit größeren Unionsschwester der CDU. Nur wenige sprechen sich für Söder aus, die Mehrheit bevorzugt Laschet. Er polarisiere weniger als der Bayer und könne die Mitte besser gewinnen, heißt es. Der Angler der Union setzen auf den Wurm, der den Fischen weniger schmeckt. Der Online-Kommentar des Nachrichtenmagazins Der Spiegel befasst sich mit der Trauerbewältigung in Zeiten von Corona. Eine Kleinstadt an Menschen ist inzwischen gestorben. Eine ganze Großstadt ist von diesem Verlust betroffen. Wo ist aber der Raum für die Trauer? Sie wird privat auf den eingezäunten Friedhöfen verhandelt, dort vergraben und praktischerweise ausgeblendet.
Die Pressestimmen von morgen, Autor Tobias Zien, gesprochen von Christina Butiata. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.